Wir wollen beten. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, der du der Messias bist Israels und der König der ganzen Welt, weil du dein Leben gegeben hast, weil du uns erlöst hast von allen Sünden, von der Gewalt des Todes. Du bist der Herr, und das ist jetzt noch verborgen vor der Welt und nur im Glauben fassbar. Aber wir warten und hoffen und bekennen, dass du wiederkommst, sichtbar vor der Welt als ihr Herr und Heiland. Und dass dann alle bekennen, dass du der Herr bist und die Knie vor dir beugen. Danke, dass wir das heute schon tun dürfen, weil du es uns gezeigt hast. Amen. So, es ist schön, dass wir im Plan sind. Wir haben heute nichts nachzuholen. Und so denke ich, dass wir die angezeigten Themen heute besprechen können und dass das alles klappt bis 12 Uhr. Wir beginnen mit Amos 7, Amos 7, 10 bis 17. Die Ausweisung des Propheten Amos und das darin angezeigte Leiden der Propheten, des Propheten der Propheten. Ich möchte diesen Text lesen. Amos 7, 10 bis 17. Da sandte Amazia, der Priester, in Bethel zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen: Der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos: Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden. Und Amazia sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und weissage daselbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs. Amos antwortete und sprach zu Amazia: Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin und weissage meinem Volk Israel. So höre nun des Herrn Wort, du sprichst Weissage nicht wider Israel und eifre nicht wider das Haus Isaak. Darum spricht der Herr: Deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden und deine Söhne und Töchter sollen durch Schwert fallen und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel soll aus seinem Lande vertrieben werden. Zuerst Einordnung und Grundsätzliches zu diesem Text, dann die Auslegung. Wir stoßen hier auf ein biografisches Stück. Wir erfahren hier etwas über den Propheten Amos und über sein Ergehen. Auffallenderweise sind die ganzen prophetischen Schriften im Blick auf biografische Mitteilungen sehr zurückhaltend. Wir erfahren von den Propheten unterschiedlich viel, aber es bleibt doch relativ wenig. Wir erfahren in der Regel die Zeit, wir können sie zeitlich einordnen. Wir erfahren die Region, in der sie tätig sind, Israel oder Juda oder gar das Ausland, siehe Jona. Aber darüber hinaus sind die Schriften sehr zurückhaltend. Nur von Jeremia und Hesekiel wissen wir etwas mehr. Und von ihnen interessanterweise auch gerade das Leiden. Auch von Jesaja, ich habe es angedeutet, haben wir ein paar persönliche Notizen, dass er verheiratet war, dass er Kinder hatte, dass er vermutlich mit dem Königshaus verwandt war, aber auch darüber hinaus relativ wenig. Das gilt auch für die vorklassische Prophetie. Man nennt die Schriftpropheten die klassische Prophetie. Die Schriftpropheten sind alle zu datieren in die zweite Hälfte der Königszeit. Davor haben wir die vorklassische Prophetie in den Büchern, vor allem Samuel und Könige. Bei den Königsbüchern gibt es eigentlich am Ende eine Überschneidung zeitlich. Aber wie gesagt, von der ersten Phase des Königtums haben wir keine speziellen Prophetenbücher. Aber dort gilt das Gleiche. Während wir von einem Samuel relativ viel wissen, wissen wir von einem Nathan persönlich im Grunde gar nichts. Oder von einem Gad, oder von einem Ahia von Silo, oder von einem Jehu und wie sie alle hießen. Große Unterschiede. Die Botschaft steht im Vordergrund, nicht die Person. Und im Grunde wird nur so viel von der Person mitgeteilt, wie wiederum wichtig ist für die Botschaft. Wenn Jesajas Kinder Namen bekommen, die für seine Verkündigung wichtig sind, zum Beispiel der wunderschöne Name, Luther übersetzt, Raube bald Eilebeute. Nicht Raube bald Eile, komm schnell her und hol mir was beim Bäcker, Raube bald Eile. Furchtbarer Name, aber im Dienst der Verkündigung, ja, übrigens auch bei Hosea. Oder der andere Name bei einem Jesajas Sohn, ein Rest kehrt um. Dann wird es auch im Buch erwähnt, weil es wichtig ist für seine Botschaft. Also die Person tritt hinter der Verkündigung zurück. Das ist auch immer wieder eine Frage, wie weit man sich selber thematisieren soll. Das diskutieren wir immer wieder im Bengelhaus auch mit unseren Studierenden. Wie weit macht man sich selber zum Thema, auch die eigenen Erfahrungen? Wie weit wählt man für die Verkündigung Worte, die einen persönlich angesprochen haben? Oder stellt man sich einem vorgegebenen Wort und die Person auch des Verkündigers tritt dahinter zurück? Wenn Sie im hauptberuflichen Verkündigungsdienst stehen, Sie können gar nicht so viel geistlich erfahren, wie Sie verkündigen müssen. Das geht nicht unmöglich. Wenn Sie pro Woche mehrere Auftritte haben, so viel können Sie nicht geistlich erleben. Sind Sie froh, wenn Sie ein vorgegebenes Wort haben und lernen Sie, das auszulegen und zu verkündigen. Das Wort ist mehr wie die Person des Verkündigers. Ich bin sehr dankbar, dass wir in der Kirche die Perikopenreihen haben. Und dass nicht jeder rauswählen darf, was er gerade will. Weil das Segment von mir persönlich und was mir wichtig ist, ist viel enger wie die Weite des Wortes. Das war zu biografischen Texten und jetzt noch kurz die Einfügung dieses Abschnittes in den Zusammenhang. Aus der Übersicht über das Amos-Buch, die Gliederung geht hervor, dass jeweils die drei letzten Visionen, die Vision 3, 4, 5, dass da noch ein Text dazukommt. Also die Visionen nicht am Stück sind, die ersten drei wohl, aber dann nicht mehr. Und das hat immer mit der Vision zu tun. Also das ist nicht zufällig, dass das hier gerade steht. Und das wird jetzt, ich möchte es nicht für alle Visionen zeigen, aber es wird jetzt deutlich an dieser Vision, an diesem Text. Die dritte Vision beinhaltet folgende Worte in Vers 8. Da sprach der Herr zu mir, siehe, ich will nach Bleilot oder Zinn in mein Volk Israel legen, in die Mitte meines Volkes, wörtlich, in die Mitte, und ihm nichts mehr übersäen, sondern die Höhen Israels sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobeams hermachen. Und genau das kommt jetzt im Anschluss. Nicht die Höhen, die Heiligtümer werden zerstört. Wer tritt auf in 17 folgende? Der Priester. Es geht um Bethel. Es geht um das Hauptheiligtum. Jerobeam soll mit dem Schwert fallen. Von woher kommt letztlich der Auftrag zur Ausweisung? Von Jerobeam. Also wir haben hier eine direkte Anknüpfung an den Inhalt der dritten Vision. Jetzt die Auslegung. Vers 10. Und Amazia, der Priester in Bethel, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und sprach: Er zettelt einen Aufruhr an gegen dich, der Amos. Inmitten des Hauses Israel, nicht kann das Land weiterhin fassen alle seine Worte. Ich habe es jetzt versucht, wörtlich zu übersetzen. Amazia, Priester in Bethel, vermutlich Hohepriester. Amos muss also in Bethel aufgetreten sein, am Hauptheiligtum. Das geht daraus hervor. Das ist auch naheliegend. Nicht, wir denken an Kapitel 5, geht nicht nach Bethel. Könnte gut dort gesprochen sein. Der Oberpriester, Hohepriester Amazia informiert jetzt den König Jerobeam. Der sitzt vermutlich in Samaria. Dort ist die Hauptstadt, die Residenzstadt. Und jetzt die Begründung: Amos macht einen Aufruhr. Amos macht einen Aufstand. Das ist politisch gemeint. Komme ich gleich darauf zurück. Amos sorgt für Unruhe durch seine Worte, unter anderem durch seine Worte gegen den König. Jerobeam wird durch Schwert sterben. Das ist zunächst historisch verständlich, dass das den Menschen, den Leuten nicht gefällt. Das Wort einen Aufruhr machen bedeutet zunächst binden, verbinden. Also wenn man hat auch, also nicht nur im Zusammenhang mit politischem Aufruhr, so binden, verbinden, ist dann übertragen auf den Aufruhr, nicht wenn sich Leute verbinden im Untergrund und einen Aufruhr planen. Das kann ja nicht einer machen. Dieses Wort kommt immer wieder vor, auch unter anderem als gegen Jehu. Nein, nicht als Jehu gegen die Omri-Dynastie aufgestanden ist, so rum. Und der Vorgänger, Vorvater von Jerobeam war dieser Jehu. Und er wusste natürlich Bescheid aus der Geschichte, dass es das immer wieder gab, solche Aufstände. Ich habe es ja am ersten Tag gezeigt. Wir haben keine durchgehende Dynastie und die Ablösung der Dynastien im Nordreich war immer mit einem Putsch verbunden. Da brauchte es Leute, die Fäden gesponnen haben und dann waren sie stark genug und dann haben sie das bestehende Könighaus abgesetzt. So einer war zum Beispiel Jehu, der Urgroßvater von Jerobeam. Und jetzt sieht der Priester die Gefahr, dass das wieder passiert, so wie der Amos agiert. Der plant einen Aufstand. Und besonders schlimm ist, dass der auch noch aus Juda kommt. Da hat also Juda vermutlich irgendwie die Fäden im Spiel, nicht? Das weiß man natürlich noch nicht, aber das wird vermutet. Der kommt da nicht als Solist. Da steckt ein Netzwerk dahinter. Das ist der Verdacht. Das ist durchaus verständlich nach der Geschichte. Das haben die Ja, jetzt hatten sie es schon lange nicht mehr erlebt, aber in der ersten Phase des Königtums haben sie es alldritt erlebt. Nach jedem König. Die Formulierungen weisen noch interessante Bezüge auf. Vielleicht haben Sie es gemerkt, als ich versucht habe, etwas wirklich zu übersetzen. Der Vorwurf lautet, Amos macht einen Aufstand. Wo haben wir es? Ich bin verrutscht. In der Mitte des Hauses Israel. In Vers 8. Vision, da sprach der Herr zu mir, siehe, ich will das Bleilot legen oder die Zinnmauer in die Mitte meines Volkes Israel. Das ist die Parallele. Und an dieser Parallele wird deutlich, wie sich der Amazia täuscht in seiner Einschätzung. Seine Einschätzung ist menschlich, politisch, geschichtlich, verständlich. Aber er täuscht sich über den wahren Hintergrund. Er meint, Amos macht einen Aufruhr in der Mitte des Volkes Israel gegen Jerobeam. Derweil kommt Gott in die Mitte seines Volkes Israel zum Gericht. Und das versteht er nicht. Er hat die Botschaft des Amos nicht erkannt. Gehört, aber nicht erkannt. Er hat sie falsch gedeutet. Machtpolitisch. Amazia verwechselt die Gefahr. Er verwechselt Amos und Gott. Begründung, das Land kann seine Worte nicht mehr fassen. Es ist zu viel. Nicht dieses Wort zerstört, das macht Unruhe. Das Glas ist voll, das Maß ist voll. Es ist zu viel. Alle seine Worte. Die Fülle dieser Worte, die Wucht dieser Worte. Jetzt kommt eine Begründung in Vers 11. Denn so hat Amos gesprochen, jetzt wird zitiert, mit dem Schwert wird Jerobeam sterben. Und Israel wird, da steht jetzt das hebräische Wort Gola, Gala, in die Gola geführt. Und das ist jetzt eine Konstruktion im Hebräischen, die eine Vergewisserung zum Ausdruck bringt. Das Verbum kommt zweimal vor. Galo yigle, ganz gewiss in die Verbannung geführt. Ganz gewiss in die Gola geführt. Ganz gewiss deportiert von seinem Boden. Also hier nimmt Amazia diese Penetranz in der Verkündigung des Amos auf. Da ist keine Luft drinnen, mit dem kann man gar nicht schwätzen. Mit dem kann man nicht verhandeln. Da kann man jetzt sagen, Amos, glaubst du, dass wirklich so schlimm kommt? Er bleibt in seiner Verkündigung klar, so eindeutig, dass er entsprechend verstanden und zitiert wird. Es kommt jetzt nicht die Reaktion Jerobeams. Es kommt nicht ein Gespräch zwischen einem Boten und Jerobeam. Es heißt ja, Amazia schickte zu Jerobeam, vermutlich durch einen Boten, durch einen Briefwechsel. Dann bekommt er die Antwort. Wie gesagt, Jerobeam ist ausgeblendet. Jetzt teilt Amazia sofort die Antwort mit. In Vers 12 und 13. Vers 12, und er sprach Amazia zu Amos. Seher, geh, flieh doch in deinem Interesse in das Land Juda. Und dort ist dein Brot und dort kannst du prophetisch reden. Amos wird ausgewiesen. Vers 13 folgt dann noch eine Begründung. Interessant ist die Anrede, er wird angesprochen als Seher. Es gibt mehrere Begriffe für das, was wir als Prophet verstehen. Mann Gottes, Seher, Prophet. Und es gibt wohl auch eine Begriffsentwicklung innerhalb der alttestamentlichen Geschichte. Damit müssen wir rechnen, sprachgeschichtlich. So lesen wir gerade zu diesem Wort, und das ist eine kleine Hilfe, in 1. Samuel 9, Vers 9, den man früher Säher nannte, nennt man jetzt Prophet. Nabi, hebräisch, Nabi. Vielleicht wird Amos Säher genannt, weil er seine Verkündigung auch von seinen Visionen hergeleitet hat. Denn das Wort gegen Jerobeam steht im Zusammenhang mit der dritten Vision. Und die Erzählung dieses Berichtes steht im Zusammenhang eingeführt in die Visionsberichte. Aber es könnte auch noch den sprachgeschichtlichen Grund haben. Nur ein paar wenige beobachten, das ist ein Thema für sich. Die Geschichte der Propheten, die Geschichte der Prophetie ist ungeheuer spannend und interessant und überhaupt nicht einlinig. Das Feld ist wesentlich breiter, als wir das in der Regel denken. Jesaja wird zum Beispiel nur in den Kapiteln 36 bis 39 Nabi, Prophet genannt, sonst nicht. Interessanterweise wird aber seine Frau Prophetin genannt, Nöbia. Es könnte gut sein, dass seine Frau Berufsprophetin war und Jesaja nicht. Und dass deshalb der Gebrauch dieses Titels so zurückhaltend verwendet wird. Am häufigsten haben wir das Wort Prophet Nabi dann bei Jeremia und vorher relativ selten. Das könnte sein, dass da eine Sprachentwicklung von Hosea Säher zu Nabi vollends endgültig gegriffen hat. Also solche Sprachveränderungen, das wissen wir ja auch aus dem Deutschen. Lesen Sie mal eine Lutherbibel aus dem 17. Jahrhundert und vergleichen Sie mit heute, dann sehen Sie, wie sich Sprache verändert hat. Und das geht ständig weiter. Nicht unsere Wörterbücher, da kommen ja ständig neue Begriffe hinein, weil sich Sprache entwickelt, die ist nicht tot. Und hier haben wir einen lebendigen Vorgang von Sprachentwicklung, Sprachveränderung. Das ist zunächst nichts Inneres, sondern ein äußerer Vorgang. Geh, flieh in deinem Interesse. Eine große Dringlichkeit. Das wird hier Amos sehr nahegelegt, hau ab. Ob damit verbunden ist schon eine Gefährdung seines Lebens, wir wissen nichts darüber. Wir wissen außer diesem Text nichts. Wir wissen auch nicht, ob er gegangen ist und ob er gleich gegangen ist. Man vermutet, dass die Wirkungszeit des Amos relativ kurz war, also nicht 40 Jahre wie bei Jesaja, sondern relativ kurz. Aber auch das sind Vermutungen. Was später mit ihm geschah, Vermutungen. Geh ins Land Judas, da kommst du her. Geh nach Hause, da gehörst du hin. Was willst du Fremder uns sagen? Vor allem, wenn du einen Aufruhr ansettelst als Judäer. Wollt ihr Israel kassieren? Ist dort dein Brot? Es ist hier vermutlich die Umschreibung für den Verdienst zu säen. Verdiene dort dein Brot. Es wird nicht direkt genannt, aber indirekt. Ich habe schon angedeutet, das Prophetentum in Israel ist vielgestaltig. Was wir in der Überlieferung haben, ist ein vermutlich sehr schmaler Ausschnitt, der wichtig war, dass er weitergegeben wird. Es gab über den hier genannten Propheten in der Bibel, die wir heute direkt greifen können, sehr viel mehr Propheten. Nicht nur die falschen Propheten. Es wurde ganz gewiss nicht jeder Jahwe-Prophet hier aufgenommen und zitiert. Nicht jeder wahre Prophet. Die Überlieferung wählt aus. Gott hat es gefallen, uns das mitzuteilen, was wir in der Schrift haben. Nicht alles. Die Bibel berichtet selektiv, nicht flächendeckend. Das heißt, es gab in Israel den Berufsstand der Propheten und die mussten von etwas leben. Auch Propheten müssen essen und trinken. Das ist bis heute so für die Mitarbeiter Gottes. Die leben auch nicht von der Luft. Hat mal ein Kollege erzählt, der hat einen Dienst getan, musste relativ weit fahren und hat kein Benzingeld bekommen und nichts, sondern glaube ein Fläschchen Wein. Dann hat er nachher zu mir gesagt, ich weiß nicht, was die Leute manchmal denken. Soll ich mein Auto ein Wein einleeren? Von dem fährt's nicht. Muss man auch ganz nüchtern sehen. Auch wir brauchen Nahrung und Kleidung und was zu trinken. Wir sind diesen Dingen nicht enthoben. Deshalb müssen wir mit Geld umgehen. Damit sind wir wieder beim Besitzthema. Das ist ja eine Sache, die man nicht leugnen kann. Nicht? Wir können nicht sagen, weil es im Blick auf Geld und Gut so viel Sünde gibt, dann entfliehen wir der Welt und haben nichts mehr. Das geht nicht. Unsere Werke brauchen Geld, unsere Einrichtungen brauchen Geld. Ich nehme an, dass auch in Eidlingen geheizt wird, wenn es 20 Grad minus hat, wir im Bengelhaus heizen da. Das geht nicht anders. Ganz nüchtern muss man da sehen. Und da gibt's jetzt eine Reihe von Beispielen, als der Saul seinen Esel suchte, sagt sein Knecht zu ihm, da müssen wir was mitbringen. Und dann gruschelt sie in ihre Hosentasche und dann findet sie noch ein paar Kreuzerle. Nicht? Und das kriegt dann der Samuel, dann ist er bezahlt. Oder als Jerobeam seine Frau zum Propheten Ahia schickt, da bekommt sie einen Korb mit Lebensmitteln mit oder nimmt seinen Korb mit Lebensmitteln mit. Und damit ist der Ahia bezahlt. Kann er ein paar Tage leben, denn der Korb enthielt eine ganze Reihe von Broten. Das war also reichlich. Oder Micha macht seinen Zunftkollegen den Vorwurf, wenn euch einer viel gibt, dann sagt er Friede mit dir. Wenn euch einer wenig gibt oder gar nichts, dann sagt ihr Krieg. Also dann wird die Weissagung abhängig gemacht vom Geld, das man bekommt. Das ist dann korrupt. Das ist natürlich nicht richtig. Und nun gab es aber, und wie viele das waren von den Schriftpropheten, das waren sicherlich relativ viele, Propheten, die keine Berufspropheten waren, also das, was uns überliefert ist, lassen Sie mich zuvor noch etwas anderes sagen. Propheten wie Nathan und Gad, wer hat die bezahlt? Der König. Die waren angestellt beim König. Der König hatte einen prophetischen Beraterkreis, nicht? Der Prophet Gad wird ausdrücklich Säher Davids genannt. Die werden befragt von David. Das waren seine Berater. Das wäre kein Fehler, man hätte heute ein paar gute Propheten als Berater der Regierenden. Und die wurden von David bezahlt, vom Staat. Aber jetzt, soweit wir sehen, sind sehr viele der Schriftpropheten keine solche Berufspropheten, die vielleicht auch in gewissen Propheten Schulen eine Ausbildung hatten, sondern direkt von Gott berufen und deshalb auch in finanzieller Hinsicht unabhängig. Sie sind auch nicht in erster Linie so zu verstehen, dass man zu ihnen ging, um sie zu befragen, was zum Beispiel bei dem Ahia von Silo so geschildert wird, sondern sie sind von sich aus aufgetreten. Dann konnten sie auch nicht erwarten, dass ihnen jemand was gibt. Noch ein Wort zu diesem Vers zum Schluss. Dort in Juda darfst du prophetisch reden wegen mir. Ich glaube, dass da drin steckt, dass der Amazia schon erkannt hat, dass hier nicht irgendeiner auftritt. Dass hier ein Säher auftritt. Aber Amos, mach's dort, wo du herkommst. Lass uns in Ruhe, dort darfst du prophetisch reden. Wenn du ein Prophet bist, dann in Juda. Vers 13. In Bethel sollst du nicht mehr fortfahren, prophetisch zu reden, denn es ist ein königliches Heiligtum, ein Haus des Königtums. Also das Verbot wird wiederholt. Und jetzt die Begründung, Bethel ist ein staatliches Heiligtum. Und du hast gegen Jerobeam gesprochen. Wir haben den Verdacht, du machst einen Aufruhr oder bist an einem Aufruhr beteiligt. Das können wir nicht akzeptieren. Es ist ein staatliches Heiligtum. In einem staatlichen Heiligtum ist ein Aufruhr nicht möglich. Können wir nicht akzeptieren. Den Hintergrund, dass dieses Heiligtum staatlich war, können Sie nachlesen in 1. Könige 12, Vers 28 bis 33. Jerobeam hat das Heiligtum in Bethel geplant als Konkurrenz zu Jerusalem. Bei der Staatstrennung die Sorge, jetzt gehen alle nach Jerusalem zum Kult, und damit verlieren wir den Einfluss und die Macht. Die werden zurückkommen und sagen, wenn wir schon nach Jerusalem gehen zum Kult, lasst uns doch wieder ein Land sein. Und als Konkurrenz zu Jerusalem bauen. Dann und steht auf dem Altar. Das hatten wir ja schon. Königliches Heiligtum. Sehen Sie, und dann vermischt sich natürlich Politik und Glaube. Und das war zunächst auch für Israel als Theokratie normal. Aber jetzt müsste man natürlich einen kirchengeschichtlichen Ausflug machen. Es wurde ja dann in der Christianisierung des Abendlandes nach Konstantin, der übrigens am 2. März oder am 3. März, was war gestern? Am 3. März 321 die staatliche Ordnung des Sonntags eingeführt hat. Ich hätte es nicht gewusst, aber bei dem Kalender, den wir lesen, Kalenderzettel nach dem Mittagessen, stand es oben drauf. Meine Frau hat gelesen und fragt sie, was war am 3. März 321? Vermutlich war es kalt. Also, nicht diese enge Verbindung von Staat und Kirche hat ihren ersten Schub bekommen durch Konstantin. Die Einführung, die gesetzliche Schutz des Sonntags. Und zwar aus dem Grund, dass auch die Sklaven, die Knechte zum Gottesdienst konnten. Denn die hatten normalerweise eine 7-Tage-Woche. Und dann hat sich seither in Mitteleuropa, in manchen Staaten, in unterschiedlicher Weise ein Staatskirchentum entwickelt. Das haben wir in dieser Form nur noch in den skandinavischen Ländern, dass der König gleichsam das Oberhaupt der Kirche ist. Und im Grunde könnte er de jure nach dem Recht bestimmen, was in der Kirche passiert. In Deutschland ist es dann aufgelöst worden im 19. Jahrhundert, das Staatskirchentum. Wie wichtig das vorher war, ist abzulesen in der nachreformatorischen Zeit, dass die Frage, welche Konfession eine Region hatte, entschied das staatliche Oberhaupt als gleichzeitig geistliches Oberhaupt der Kirche. Und das sind dann natürlich Dinge bis heute mit der geldlichen Verquickung, nicht? Die meisten Pfarrhäuser in Württemberg, vielleicht nicht die meisten, aber sehr viele, sind nach wie vor staatliches Eigentum. Da wäre viel zu sagen, aber da bräuchte man einen Kirchengeschichtler und Juristen. Beides bin ich nicht, deshalb höre ich auf. Aber dass es entsprechende Verquickungen gibt, das ist ganz klar. Und immer wieder gab. Also, das Modell ist für Israel richtig. Für die Gemeinde Jesu muss man sehr vorsichtig damit umgehen, in dieser Verbindung von Staat und Kirche. Nun kommt die Antwort des Amos in drei Teilen. Teil 1 habe ich schon zitiert. Und Amos antwortete und sprach zu Amazia. Jetzt kommt wieder dieses Vorgestellte nicht, wie wir es im Hebräisch häufig haben. Nicht ein Prophet bin ich. Da braucht das Hebräische gar kein Verbum. Das ist, braucht man nicht. Lo Nabi Anochi. Nicht ein Prophet, ich. Das macht diese Sprache so prägnant, so kurz. Das liebe ich. Da weiß man, wo man dran ist. Schnörkellose Sprache. Beim Amos wird's noch wuchtiger, weil er auch eine schnörkellose Verkündigung hat. Wenn der 20 Minuten predigt, hat er aber genug gesagt. Das hat langt. Da gab es nicht viel Fülzel. Und kein Sohn, kein Jünger, kein Schüler eines Propheten bin ich. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, er lehnt genau das ab, was zuvor Amatzia gesagt hat, geh und iss dein Brot in Juda. Er ist kein Berufsprophet. Und er kommt auch nicht aus einer Prophetenverbindung, aus einer Prophetenschule. Er ist nicht in eine solche Schule eingetreten und hat das Prophetenhandwerk gelernt. Das ist er eben nicht. So ist das zu verstehen. Es ist nicht die Ablehnung, als habe er kein Wortempfang, keine Vision, keine Schau. Das alles nicht. Es geht ja ständig um das Prophezeien bei ihm, um das prophetisch Reden. Aber er ist kein Berufsprophet. Das bedeutet auch kein Prophetenschüler. Wir kennen diese Prophetenschulen nur ganz oberflächlich. Das ist ein Jammer. Also nein, ist kein Jammer. Über die Heilige Schrift darf man nicht jammern. Aber es wäre schön, wenn wir hier ein bisschen mehr wüssten. Aber wir wissen es nicht. Wir haben die Prophetenschulen bei Elisa. Und auch da muss man ganz vorsichtig sein mit Vermutungen. Ich sage jetzt eine Vermutung. Die Prophetenschüler stehen im Zusammenhang mit Elisa, können Sie nachlesen, ab 2. Könige 3. Schon in 2. Könige 2, im ersten Teil bei der Entrückung Elias, werden die Prophetenjünger nur im Zusammenhang mit Elisa genannt. Ich habe eine Vermutung, verbuchen Sie es bitte als Vermutung. Solange Elia noch lebte, hat er den Elisa beauftragt, Prophetengruppen aufzubauen. Und zwar als Glaubenszentren für den Yahweh-Glauben angesichts der allgemeinen Staatsreligion. Und deshalb die Bindung an Elisa. Hier sollten die Gläubigen oder der Yahweh-Glaube bewahrt werden. Ja, das ist schwierig, das sind Propheten. Wir müssen ja damit rechnen, dass es ganz viele Propheten gab. Es gab ja nicht nur den Elia. Es gab an den Heiligtümern Propheten, nicht der Ahia von Silo. Es gab im ganzen Land Propheten, von denen wir relativ wenig wissen. Aber die werden ja nicht als Prophetenschüler bezeichnet, wie jetzt das bei Elisa der Fall ist. Und wir haben auch nicht diese Zunftzusammengehörigkeit beschrieben, wie wir sie bei Elisa beschrieben haben. Das sind eine Art Kommunen, Kommunitäten gewesen. Und ob das bei den anderen der Fall war, das glaube ich weniger. Das waren einzelne Propheten, die im Land gewirkt haben. Wir haben die Prophetengruppen dann wieder früher bei Saul und Samuel, aber dazwischen fehlt die Verbindungslinie und danach auch wieder. Also es ist vom historischen Wissen ein bisschen ein schmaler Grat. Ja. So viel kann man dazu sagen, es gab diese Prophetenschulen, offensichtlich dann auch weiterhin, aber wir wissen dann aus dieser Zeit des Amos und so weiter gar nichts mehr drüber. Er sagt, da gehöre ich nicht dazu. Übrigens unter finanziellen Gesichtspunkten wäre noch einmal interessant, die Prophetenschüler Elisas, die Prophetengruppen um Elisa, waren nach allem, was wir wissen, relativ arm. Die hatten nicht einmal ein eigenes Beil. Nicht, ich kenne die Geschichten, musste sie ausleihen und dann fällt sie ins Wasser, das ist ganz furchtbar schlimm. Mit dem Essen war es auch zuweilen knapp. Es waren relativ arme Gruppen. Auch da ist wieder ganz offen, was da dahinter steckt, warum das so war. Aber das brauchen wir auch nicht ins Detail jetzt vertiefen. Amos gibt dann seinen weltlichen Beruf an, ist die zweite Antwort. Ich bin ein Bokeher. Ich habe in Tekoa meine Rindviecher. Und ich bin ein Maulbeerfeigenzüchter. Das heißt, er macht ja keine Sorge, ich habe mein Geld. Ich hab ja ausgeführt, wahrscheinlich war er vermögender Landwirt. Entweder er war vermögender Landwirt oder er war in einer vermögenden landwirtschaftlichen Gruppe. Nicht? Das sind jetzt lauter so Andeutungen, nicht? Es gab vermutlich so Dinge wie Staatsdomänen, landwirtschaftliche Verbindungen, ja? Auch das könnte sein. Wenn er Privatlandwirt war, war er vermögend. Und damit sagt er zu Amazia, ich brauche nichts von dir, ich brauche überhaupt nichts. Ich bin völlig unabhängig. Deshalb rede ich auch nicht für einen Geldgeber. Sehr gut, wenn man unabhängig ist und in seiner Botschaft auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Und dann bezeugt er die direkte Berufung Jahwes. Nicht Propheten, Schüler, sondern Jahwe hat mich berufen hinter der Herde weg. Das haben wir ja mal ganz praktisch bei Elisa. Nicht der pflügte mit 12 Jochrindern. Entweder es war auch eine landwirtschaftliche Genossenschaft oder Elisa war vermögend, beziehungsweise seine Eltern. 12 Jochrinder hintereinander. So. Wie die schönen Bilder aus den östlichen Ländern, wenn 20 Mähdrescher so versetzt fahren, sieht immer toll aus. 12 Jochrinder, das ist eine große Landwirtschaft, wenn man das hat. Kann Privatbesitz sein, kann auch ein landwirtschaftlicher Genossenschaftsverband sein. Und der Elisa wird berufen hinter der Herde weg von Amos. Der wirft seinen Mantel über ihn und damit ist er berufen. Das haben wir hier, das gleiche Bild. Jahwe hat mich gepackt hinter der Herde weg. Und hat gesagt, geh, weissage, rede prophetisch zu meinem Volk Israel. Also das Interessante ist, dass Amos ablehnt, Nabi zu sein, aber er verwendet ständig das Verbum von Nabi, Hinabe. Um das geht er ständig. Ich übersetze so prophetisch reden, als Prophet reden. Benütze weniger gern das Wort Weissagen. Wenn Amos so berufen ist und gesandt, wenn der sein Auftrag ist, rede zu meinem Volk Israel. Und wenn er von Amazia ausgewiesen wird, stellt sich Amazia ja nicht gegen Amos, sondern gegen Gott. Und die Folge ist ein ganz schweres Gerichtswort, das brauche ich jetzt nicht auslegen und ausführen, aber um der Vollständigkeit halber ist es wichtig, ein Gerichtswort gegen Amazia. Und das, was ihm hier angekündigt wird, das ist für den Priester besonders schlimm. Nicht? Das trifft voll den Priester. Das will ich noch betonen. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst, rede nicht prophetisch gegen Israel. Eifere nicht. Das war schön, als man das gelernt hat. Beim Sprachenlernen ist ein seltenes Wort nataf. Sabbern. Eifere nicht, nicht? Der redet sich, der Amos, der hat sich nahe gesteigert. Eifere nicht. Als Parallele. Nataf. Aber wichtiger ist das andere. Darum spricht der Herr, deine Frau wird in der Stadt zur Hure, wenn die Eroberer kommen. Was bedeutet das für den Priester? Verunreinigung, unrein, das ist das Schlimmste, nicht mehr kultfähig. Deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen und dein Acker soll mit der Meschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben. Der Priester stirbt im Unreinen. Thema der Unreinheit. Für den Priester besonders schlimm. Schlussanmerkungen. Wir haben das kleine Thema noch notiert im Programm, das Leiden der Propheten. Der Dienst des Propheten für Gott, die Treue zu seinem Auftrag, kann ins Leiden führen, muss nicht ins Leiden führen. Das Leiden kann psychisch sein und physisch. Das Leiden beginnt dort, wo dem Zeugen gesagt wird, sei still. Wo dem Zeugen gesagt wird, geh, wir wollen dich nicht mehr hören. Das Nicht-Hören-Wollen führt zu einem psychischen Leiden. Und das haben wir, wenn wir in der Öffentlichkeit verkündigen. Das haben wir nicht, wenn wir in unseren frommen Kreisen bleiben. Aber wenn wir in der Öffentlichkeit verkündigen, dann machen wir die Erfahrung auch des Nicht-Hören-Wollens. Ich habe gestern oder vorgestern gesagt, unter der Verkündigung geschieht auch Verstockung. Nehmen wir das ernst. Und damit müssen wir fertig werden. Das psychische Leiden des Desinteresses. Und trotzdem muss verkündigt werden. Und bewahren Sie sich vor, hier, dass sich hier in Ihrem Herzen eine Aversion entwickelt gegen die Menschen. Nicht, da macht man die Erfahrung, man braucht den Pfarrer zu einer Hochzeit, aber über die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft, da merkt man ganz genau, die warten nur darauf, dass bei der Predigt Amen kommt. Nicht, die ganze religiöse Handlung ist wunderbar mit Ringwechsel und vor dem Altar und Jawort und möglichst noch ein Küssle dazwischen drin. Dürfen wir das, Herr Pfarrer, vor dem Altar noch im Ringwechsel ein Küssle? Das ist alles wichtig und eine schöne Musik. Da braucht man natürlich auch noch eine Orgel, obwohl sie sonst verpönt ist. Und man braucht ein Kirchengebäude, obwohl sie sonst verpönt ist. Was soll man da mit einem Gemeindehaus? Ist ja keine Stimmung. Aber Predigt? Ist nicht bei allen so. Aber man spürt es. Oder wenn bei Taufen Eltern dankbar sind, dass ihr Kind schreit. Nicht, damit das störende Geräusch da vorne des Pfarrers überdeckt wird. Das spürt man. Das spürt man. Es gibt auch andere. Deshalb habe ich immer viel lieber Beerdigungen gehalten wie Traut. Ja, da passen Leute viel Ärger auf. Viel Ärger. Auch die Männer. Und bei So nimm denn meine Hände singen sogar Männer mit. Das war das einzige Lied, wo manche Männer mitgesungen haben. Also manche singen auch bei allem mit. Entschuldigung, nicht, dass wir uns Männer jetzt zu schlecht machen. Ja, da kann man interessante Dinge beobachten. Aber ich habe Trauungen nicht so gern gemacht. Da ist so viel Ablenkung. Aber dass wir die Menschen dann nicht verachten, in unserem Herz, ist ganz wichtig. Dass wir auch nicht verachtend über die Menschen reden, ist ganz wichtig. Wenn wir die Menschen nicht lieben, können wir sie nicht gewinnen. Das geht nicht. Leiden der Propheten, es haben nicht alle Propheten gelitten, aber es gab Propheten, die in schweres Leiden geführt wurden. Ich vermute, dass Jesaja nicht sonderlich gelitten hat, als Aristokrat. Wir wissen es nicht, ob Amos physisch leiden musste, körperlich. Wir wissen es nicht. Es gibt Propheten, die ins Leiden geführt wurden. Ein Elia als Staatsfeind Nummer 1, gesucht wie eine Stecknadel. Und dann sagt der König zu ihm, da bist du jetzt, der Israel ins Verderben führt. Und wenn der Ahab nicht gewusst hätte, ich brauche den Elia als Regenmacher, hat er ihn umgebracht. Und dann die Isebel, die droht ihm das Ende an. Und dann die Flucht in die Wüste. Aus, aus, aus. Jeremia, ganz schwer ins Leiden geführt mit ständigen Anfeindungen. Angefeindet vom Elternhaus, von der Heimatgemeinde. Der ist eine Schande für uns, der Jeremia. Den müssen wir umbringen. Und dann vom König in die Zisterne geworfen und von einem Dunkelhäutigen, von einem Ausländer gerettet. Und dieser Jeremia mit seiner weichen Seele daran zerbrochen. Klagelieder Jeremias. Ich meine jetzt nicht die Klagelieder als Extrabuch, sondern die Klagelieder in Jeremia selber, ab Kapitel 11 bis 20. Ganz tiefe Texte. Das geht so weit, dass Jeremia seine Berufung zurückgibt. Ich möchte nicht mehr. Das gilt auch für die Gemeinde Jesu, beginnend mit Jesu selber und interessanterweise auch dort vom Elternhaus her. Nicht als seine Mutter und die Brüder kamen und wollten ihn nach Hause holen. Jesus, du blamierst uns. Komm zurück. Wir sind blamiert mit dir. Über Paulus und dann immer wieder Verfolgungsschübe bis hinein in die Gegenwart. Wichtig ist, das Leiden muss an der Botschaft entstehen, nicht an der Person. Wer und wann Gemeinde ins Leiden geführt wird, entscheiden nicht wir. Keiner von uns wird sich's wünschen. Wie wohl verfolgte Gemeinde gesegnet ist, weil sie sich in der Wüstensituation konzentriert auf das Wesentliche und Entscheidende. In einer nachchristlichen Gesellschaft kann die Möglichkeit des Leidens größer werden. Es gibt gesellschaftliche Tabuthemen, wenn wir an diese rühren, dann kann es unangenehm für uns werden. Und man muss auch überlegen, an welchen Themen sich der Streit lohnt und wo nicht. Man kann sich auch ungeschickt in die Nesseln setzen, aus menschlicher Ungeschicklichkeit, und sich dann für einen Märtyrer halten, und dabei war es Dummheit. Auch da muss man vorsichtig sein. Für all das brauchen wir die Gemeinschaft der Betenden und der sich gegenseitig Helfenden. Ich möchte noch kurz ein anderes Thema anschneiden. Amos war Laie. Ich bin Bauer, bin kein Theologe, ich habe nicht studiert, war nicht in Bengelhaus, war nicht in Eidlingen. Gott hat mich gepackt. Ist nichts gegen die Hauptamtlichen, nicht, wir können ja nicht gegen uns selber reden. Wer wären wir denn? Aber Amos ist Laie. Und ich möchte als Hauptamtlicher und als studierter Theologe und als Studienleiter und als Pfarrer leidenschaftlich dafür eintreten, für das allgemeine Priestertum. Nicht zurück hinter die Reformation. Das ist meine ganz dringende Bitte. Ich möchte, dass wir daran festhalten, am Dienst der Ehrenamtlichen und der Hauptamtlichen. Beide haben ihr Recht in der Kirche. Die Hauptamtlichen, die in irgendeiner Weise ordiniert sind, haben durch die Ordination oder wie immer es heißen mag, keinen höheren geistlichen Rang, sondern sind berufen zu einem besonderen hauptamtlichen Dienst mit bestimmten Schwerpunkten, weil das die Gemeinde sonst nicht leisten kann. Und sie werden auch dafür bezahlt. Aber kein höherer geistlicher Stand. Und deshalb muss auch in der Diskussion sehr weise beurteilt werden, was Ehrenamtliche dürfen und was sie nicht dürfen. Es ist heute Freitag. Sie freuen sich auf das Wochenende? ich auch. Aber ich muss zuvor noch einmal eine Werbung schalten. Und zwar, ich habe Bücher mitgebracht, Sie haben auch schon gekauft. Und täuschen Sie sich nicht, Sie müssen keine Bücher kaufen. Nicht? Darum sage ich es nicht. Ich möchte nur ein paar kurze Empfehlungen machen. Das kleine Büchlein, das dünnste und billigste, das war jetzt falsch. Billig war falsch. Das muss man lernen. Das ist kein kaufmännisch korrekter Ausdruck. Es heißt das günstigste Büchlein. Billig klingt immer billig. Das günstigste Büchlein ist speziell geschrieben für Schüler der Oberstufe, für die Einheit Bibel. Das möchte ich hinzufügen, falls Sie da jemanden kennen, der über der Bibelfrage in Turbulenzen kommt, in der Oberstufe, ist dieses Büchlein geeignet. Es ist ein Gemeinschaftswerk von Eberhard Hahn, Volker Geckle und mir. Zweitens den teuren Kommentar Erster Könige, der viel zu dick wurde. Wenn Sie sich interessieren für Textanalyse, auch Zyklen, sind in diesem Kommentar viele Grafiken drin zu Königebücher insgesamt, 1. Könige 1 bis 11, 1. Könige 6, was habe ich noch alles? 1. Könige 18, Karmel, ist auch eine zyklische Struktur. Ganz toll ist der Aufbau von 1. Könige 17. Also 1. Könige 18, Karmel, 1. Könige 17 sind die Kapitel Elia am Bach Krit und dann bei der Witwe in Zarpat. Ein ganz interessanter Fortschritt in der Erkenntnis im Blick auf das Wort Gottes. Also wenn Sie da sich ein bisschen stuhlen wollen, können Sie es anhand von 1. Könige tun. Ich kann nichts dafür, dass 1. Könige nun nicht das zentralste Buch des Alten Testaments ist. Ich wurde halt angefragt, dieses Buch zu kommentieren. Und dann noch, wir werden nachher über die alttestamentlichen messianischen Verheißungen sprechen, in aller Kürze, was die Zeit eben erlaubt. Und da sind zwei Aufsätze von mir drin. Der erste grundlegende ist in dem Buch Was können wir hoffen? Und der zweite weiterführende ist Warum Jesus? Da sage ich jetzt nicht, dass Sie es gleich kaufen müssen, aber wenn Sie vielleicht einmal drankommen an so eine Thematik, dann wissen Sie auch, wo Sie etwas finden. Das ist einfach schriftlich viel ausführlicher, wie ich es nachher machen kann, weil die Zeit nicht reicht. In dem Buch Was können wir hoffen, hat auch Volker Geckle geschrieben zum Buch Daniel, zur Apokalyptik, weil das für das Neue Testament dann eine größere Rolle spielt. Auch dieses Thema kann ich natürlich nachher im zweiten oder dritten Teil nur streifen. Das sind ja ganz große Themen, da kann ich nur kleine Schneisen schlagen. Wenn Sie es vertiefen wollen, was können wir hoffen und warum Jesus? Es ist 10.02 Uhr, 25 Minuten Pause, dann ist es 10.27 Uhr. Da ich heute großzügig bin, machen wir um 10.30 Uhr weiter. Sollte ich noch nicht da sein, wird's halt noch später.